Live after Lehramt.
Landen so viele Lehrkräfte im Burnout? Ja, dann sind das natürlich diese Strukturen, diese Mangelstrukturen, die dazu beitragen. Aber auch, und da darf man nicht die Augen vor verschließen, dass so viele Menschen mit diesem Risikomuster den Lehrberuf ergreifen. Die bringen dieses Muster schon mit, dieses nicht hilfreiche Selbstregulationsmuster. Korrelation, Kausalität, wer geht mit welchem Muster eigentlich in den Lehrberuf? Ja.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, das Jahr 2024 steht in den Startlöchern und wir genauso, wir freuen uns darauf, jetzt wieder in eine neue Runde zu gehen mit dir, mit diesem Podcast. Ich gehe davon aus, wenn du diesen Podcast Live After Lehramt hörst, dann hat das wohl auch seine Gründe. Vielleicht bist du beruflich auf der Suche als Lehrkraft, vielleicht bist du beruflich unzufrieden und möchtest was verändern und zu dieser Veränderung vielleicht sogar im Rahmen wirklich deines Arbeitssettings, aber ja zumindest gedanklich im Rahmen deiner Haltung möchten wir auch dieses Jahr beitragen. Und dazu habe ich dir auch heute wieder einen Impuls mitgebracht. Und ich freue mich auch deswegen so auf dieses Jahr, weil es da so einige schöne Weiterbildungs-Highlights gibt für mich, auf die ich mich schon lange gefreut habe, die mir die ganze Zeit in den Fingern gejuckt haben. Letztes Jahr haben wir als Team uns schon sehr viel mit Weiterbildung beschäftigt. Das ist sowieso was, was man nie schleifen lassen darf, damit man nicht stehen bleibt. Und auch dieses Jahr haben wir uns da jetzt schon ein paar schöne Sachen rausgesucht, sodass unser gesammeltes Team-Know-how sich immer weiterentwickelt. Und bei mir geht's jetzt los im ersten Quartal mit einer Weiterbildung zum Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Damit habe ich schon wirklich lange geliebäugelt und ich kann es jetzt kaum erwarten, dass es losgeht. Und das solltest du auch für dich fest auf die Agenda schreiben, festes Budget für deine Weiterbildung einplanen. Denn spätestens in dem Moment, wo du dich beruflich neu orientieren möchtest, fällt es dir tierisch auf die Füße, wenn du dich nicht um deine eigene Employability kümmerst. Employability, das ist deine Anstellbarkeit, also im Grunde so ein Set an Fähigkeiten, Qualifikationen und persönlichen Eigenschaften, das man pflegen muss, um am Arbeitsmarkt gefragt zu sein. Dafür ist man als Lehrkraft häufig nicht so sensibilisiert, denn man ist ja in einem Beschäftigungsverhältnis mit einem lebenslänglichen Versprechen sozusagen. Also muss man sich ja gar keine Gedanken darum machen, bin ich eigentlich eine gefragte Arbeitskraft und wie bleibe ich denn eine gefragte Arbeitskraft? Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht innerhalb des Lehrberufs weiterbildet und seine Skills da immer weiter ausfeilt, aber zum Beispiel auch die Tatsache, dass es im Lehrberuf keine Supervision, kein Coaching, keine Zielvereinbarungen und so weiter gibt, sensibilisieren einen einfach nicht so darauf, als Arbeitskraft bestimmte Weiterentwicklungsziele sich zu setzen, nicht nur fachliche Weiterentwicklungsziele, sondern auch manchmal persönliche Weiterentwicklungsziele, Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen von Coaching und so. Das ist ja nicht so verbreitet und hier möchte ich dir nochmal bewusst machen, du solltest das ganz explizit auf deine Agenda schreiben, dass du nicht stehen bleibst. Also danach gucken, was interessiert dich und dafür auch wirklich ein Budget zur Seite packen. So als kleine Hausnummer, wir haben als Unternehmen, ich glaube im Jahr 2023, an die 25.000 Euro Weiterbildungsbudget rausgehauen. Sowohl für uns als Geschäftsleitung als auch für unsere Mitarbeitenden. Ja, und mal schauen, was dieses Jahr so bringt. Die ersten paar tausend Euro sind schon verplant, dieses Budgets. Und mein Stichwort gerade war Arbeits- und Organisationspsychologie, mit der ich mich jetzt vertieft beschäftige. Und in dieser Assoziationskette fiel mir wieder die Potsdamer Lehrerstudie ein, die ich auch schon in meinem Buch aufgegriffen habe. Vielleicht hast du es schon gelesen, ausgeleert. Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Und ich möchte die deswegen heute mit dir thematisieren, weil es so eine starke Korrelation gibt zwischen den dort definierten Lehrergesundheitstypen, vier Muster sind das, und den Typen, in Anführungsstrichen, die wir in unserem Lehrkräfte-Neuorientierungscoaching oder Veränderungscoaching so begleiten. Also es ist ziemlich deutlich, welche dieser Gesundheitstypen sich beruflich mit uns verändern und welche nicht. Und diese Erkenntnisse möchte ich dir heute unterbreiten. Das hat für dich den Vorteil, dass du dich auch direkt schon einordnen kannst, welcher Gesundheitstyp entsprechend der Erkenntnisse der Potsdamer Lehrerstudie bist du und wo liegen da die Veränderungsmöglichkeiten und Grenzen. Zuerst mal zu dieser Studie, die wurde veröffentlicht, natürlich von der Universität Potsdam und zwar federführend von dem Professor Uwe Scharschmidt, Professor für Persönlichkeits- und differenzielle Psychologie, mittlerweile Emeritus. Und die beschäftigt sich mit den Arbeitsbedingungen, den Einstellungen und der beruflichen Zufriedenheit von Lehrkräften in Deutschland. Probanden oder Teilnehmer, die an dieser Studie mitgewirkt haben, waren über 16.000 Lehrkräfte. Also die Stichprobe, auf die sich das bezieht. Das ist schon eine ganze Menge. Und da waren auch ein Teil Studierende mit dabei, auch ein Teil deutsche Lehrkräfte im Ausland. Also es gab einen riesigen Querschnitt. Veröffentlicht wurde das Ganze im Jahr 2006 und es wurde über einen größeren Zeitraum durchgeführt. Und 2016 auf einem schulpsychologischen Kongress wurde das Ganze auch nochmal abgedatet. Das heißt, da kann man auch nochmal sehen, wie haben sich denn die Werte im Laufe der folgenden 10 Jahre entwickelt. Und daran möchte ich dich heute teilhaben lassen. Diese Studie war ein wirklich bedeutender Meilenstein in der Bildungsforschung. Und wenn du eine jüngere Lehrkraft bist, dann wirst du garantiert in deinem Studium auch diese Studie zum Inhalt gehabt haben. Bei mir hat sich das so ein bisschen überschnitten. Ich weiß aber noch genau, wie sie veröffentlicht wurde. 2006, 2007, da gab es so einige Berichte darüber. Und genau da saß ich nämlich an meiner ersten Staatsexamensarbeit. Und ich weiß es noch, ich habe es noch bildlich vor Augen, wie ich an diesem Schreibtisch in meiner Studentenbutze saß und beim Internetsurfen diese Studie veröffentlicht gefunden habe und irgendwelche Berichte darüber und mich da so ein bisschen eingelesen habe, denn das Referendariat stand ja quasi vor der Tür. Da wollte ich schon mal wissen, ne? Aber spannende Studie. Und ich weiß noch genau, dass ich dachte, ach du Scheiße, ich bin eindeutig Typ A. Und das ist nicht unbedingt eine gute Prognose, das will ich dir schon mal sagen. Du wirst die Typen gleich kennenlernen, aber das ist so ein bisschen sehenden Auges ins Messer rennen, retrospektiv für mich. Ich wusste ziemlich genau um meine Belastungsfaktoren, die ja auch im Studium sich natürlich schon gezeigt haben, denn das große Schlüsselwort hierzu ist der Begriff Selbstregulation. Es geht also um Selbstregulationsmuster von Lehrkräften. Und da wurden 4 Gesundheitstypen innerhalb dieser Studie definiert und die haben bestimmte Selbstregulationsmuster. Und mir war schon ziemlich klar, auch indem ich nur so ein Abstract gelesen hatte, okay, ich bin offensichtlich Selbstregulationsmuster A. A wie Anstrengung. Das sind die Leute, die sich tierisch reinhängen, aber sich gleichzeitig nicht sehr zielführend, gesund erhalten, selbst regulieren können. Daran hat sich mittlerweile Gott sei Dank vieles getan durch ganz intensive Arbeit an mir selbst. Aber gut, 2006 war das eben noch so. Und genau mit diesem Muster bin ich in den Lehrberuf reingerannt. Und das war auch ein bisschen mit Ansage, dass ich mich im Lehrberuf dementsprechend so aufgerieben habe. Und jetzt haben wir den Salat, jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich aber auch sehr happy mit dieser Entscheidung. Und da haben wir im Grunde schon angedeutet, die Selbstregulationsmuster korrelieren eben auch mit qualitativem Jobglück erleben in diesem Beruf und mit dem Verlauf. Also bleibe ich gesund in diesem Beruf oder bleibe ich nicht gesund in diesem Beruf? Und wir sehen in unserem Coaching eben auch eine Korrelation zu AussteigerInnen und ja, welche Muster sind denn bei uns unter unseren Kundinnen und Kunden stärker vertreten und welche eher nicht und warum ist das so? So, jetzt will ich dich aber nicht länger auf die Folter spannen, sondern dich mit diesen 4 Mustern bekannt machen. Und ich sag's schon mal vorab, wie sie lauten. Das erste Muster ist G wie Gesundheit, also ein gesundes Bewältigungsmuster. Das zweite ist S wie Schonung. Das sind die Leute, die sich zurückziehen, sich nicht mehr wirklich einsetzen und so irgendwie ja, so irgendwie sich durchkrebsen. Das dritte Muster ist A wie Anstrengung. Da haben wir gerade schon gehört, das ist das, was ich definitiv war oder das Muster, dem ich entsprochen habe damals. Und das vierte Muster ist B wie Burnout. Das heißt nicht, dass jeder, der Muster B an den Tag legt, auch im Burnout landet, sondern dass sein Bewältigungsmuster unglaublich forciert und verdichtet, dass es diesen Weg nehmen könnte. Und das heißt auch nicht, dass es nicht Fluktuationen zwischen den Mustern gibt. Also du kannst dir vorstellen, wenn der Typ A wie Anstrengung diesen Stiefel lang genug durchzieht, dann kann sich auch sein Selbstregulationsmuster verändern. Zum Beispiel in Richtung Burnout-Tendenz oder in Richtung Schonung, dass man dann irgendwann sagt, ach, leckt mich doch alle, ich mache jetzt hier nur noch halbe Kraft oder Viertelkraft, damit ich hier nicht draufgehe. Ne? Interessanterweise gibt es eigentlich gar keine Veränderung zum Positiven, also in dieses Gesundheitsmuster hinein. Und da siehst du schon, wie schockierend und wie niederdrückend das Ergebnis dieser Studie ist. Insbesondere dann, wenn man sich prozentuale Verteilungen dieser Typen anschaut. Da will ich dich gleich auch noch mit hinnehmen. So, jetzt möchte ich dir aber einmal erklären, auf Basis welcher Faktoren wurden denn diese vier Typen definiert. Und das ist für dich jetzt auch schon ein Ansatzpunkt zu reflektieren, wie ausgeprägt ist dieses oder jenes bei mir? Und so wie das in der Studie gemacht wurde, da gab es natürlich komplizierte Messinstrumente. Du könntest das aber jetzt ganz einfach für dich nachvollziehen, wenn du dir eine Skala von 0 bis 10 vorstellst. Das macht man im Coaching gerne, denn dann kann man Dinge viel besser verorten, dann kann man Dinge behandelbar machen, indem man auf Skalen sich einordnet, wo stehe ich denn auf meiner Lösungsstufe oder wo stehe ich auf meiner Problemstufe oder auf meiner Leidensstufe oder sonst wo. Und ja, da darfst du jetzt mal überlegen, wo stehe ich denn in Bezug auf diese folgenden 11 Faktoren. Diese 11 Faktoren, die lassen sich wiederum in 3 Oberkategorien einsortieren. Nämlich wurden gemessen Faktoren des Engagements, Faktoren der Widerstandskraft und emotionale Faktoren. Wir gehen jetzt erstmal durch die Engagement-Faktoren. Und du stellst dir immer vor, da ist eine Skala von 0 bis 10. Wo verorte ich mich denn? Also ist der Ausschlag ganz hoch, dann ist das irgendwo in Richtung 7 bis 10. Oder ist der Ausschlag bei mir in Bezug auf diesen Punkt eher niedrig? Wir gehen mal durch. Faktor 1. Bedeutsamkeit der Arbeit. Bei dir eher hoch? Eher niedrig, eher mittel, darfst du überlegen oder vielleicht möchtest du es sogar eintragen. Ich gehe jetzt mal schneller durch. Wenn du das wirklich machen möchtest mit einer Skala, dann kannst du diese Podcast-Folge ja anhalten und dementsprechend die Notizen machen. Faktor 2, beruflicher Ehrgeiz. Hoch oder niedrig? Faktor 3, Verausgabungsbereitschaft. Faktor 4, Perfektionsstreben. Das waren die Faktoren in Bezug auf die Oberkategorie Engagement. Jetzt kommen die Widerstandskraftfaktoren. Faktor 5. Distanzierungsfähigkeit. Faktor 6. Resignationstendenz bei Misserfolg. Hoch oder niedrig? Faktor 7. Offensive Problembewältigung. Faktor 8, innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Das waren die Widerstandskraftfaktoren. Jetzt kommen wir zu den Emotionsfaktoren. Faktor 9, Erfolgserleben im Beruf. Faktor 10, Lebenszufriedenheit. Faktor 11, Erleben sozialer Unterstützung. So, vielleicht bist du das in Gedanken jetzt für dich durchgegangen, vielleicht möchtest du die Folge pausieren und das wirklich mal mit einem Stift und einem Papier für dich aufzeichnen mit diesen Skalen von 0 bis 10. Und du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt hier 11 Faktoren hast und du hättest 11 Skalen untereinander und auf all diesen Skalen setzt du einen Punkt, dann ergibt sich so ein bestimmtes Zickzackmuster, wenn du das verbindest. Also dann sind in manchen Bereichen starke Ausschläge nach rechts, manche sind eher in der Mitte, andere sind starke Ausschläge nach links. Und aus diesen Ausschlägen lassen sich tatsächlich 4 Standardmuster ableiten. Das sind diese Gesundheitstypen. Und das ist super spannend, wenn man das übereinander legt. Ich kann dir das natürlich jetzt nicht zeigen, da gibt es Folien zu im Rahmen dieser Studie. Ja, und da gehen wir jetzt einmal durch, aber natürlich nur im Schnelldurchlauf. Ich beginne mit dem Muster G und wir haben gerade schon gehört, das ist das Muster Gesundheit. Das ist also das, was eigentlich ja erstrebenswert ist unter Lehrkräften, ne? Also so wirklich resiliente Typen, die auch 40 Jahre Lehrerkarriere einigermaßen robust und mit Lebensfreude durchstehen, wollte ich gerade schon sagen. Aber es geht ja nicht ums Durchstehen, sondern ja ums Durchleben, ne? Und ich bin mir sicher, du hast den einen oder anderen Kollegen oder die Kollegin vor Augen, der dieses Muster sein könnte. Also vielleicht so Frohnaturen oder so totale Fels in der Brandung Typen. Ja, oder einfach so Pragmatiker, ganz lösungsorientiert, die auch noch Freizeit, ganz normales Freizeitverhalten haben, ne? Die gibt es ja. Das ist ja auch schön, dass es die gibt. Allerdings sind das nur 17% aller Lehrkräfte. Das ist echt eine schockierend geringe Hausnummer. 17% aller Lehrkräfte, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie Bedeutsamkeit der Arbeit eher so im Mittelfeld einzeichnen. Ehrgeiz ist aber einigermaßen hoch, aber das auch nur bei mittlerer Verausgabungsbereitschaft, mittleres Perfektionsstreben, mittlere Distanzierungsfähigkeit. Besonders auffällig niedrig ist deren Resignationstendenz bei Misserfolg, also das sind so Stehaufmännchen. Und relativ gut ausgeprägt ist Problembewältigung, Ausgeglichenheit, Erfolgserleben, Lebenszufriedenheit und soziale Unterstützung. Das ist das Muster G. Und wenn man sich das jetzt einmal geschlechterdifferenziert vor Augen hält, gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen Männlein, Weiblein. Divers wurde jetzt nicht mit erfasst. Das Konzept war Anfang der 2000er noch nicht so en vogue, würde ich sagen. Ja, und da sieht man aber, dass nur 14% aller Frauen dem Gesundheitstypen entsprechen und da hingegen 21% der Männer. Und da merkt man schon, diese Typen, die könnten auch was mit Sozialisierung zu tun haben. Ja, oder mit anderen Faktoren, wo ich jetzt nicht in der Glaskugel lesen möchte. Aber man muss sich bewusst machen, es gibt große Geschlechterunterschiede zwischen diesen Typen. Ich habe auch gleich noch ein Rechenbeispiel für dich. Das zieht dir die Schuhe aus. Ja, und haben wir diese Gesundheitstypen eigentlich im Coaching? Man könnte ja jetzt erwarten, die sind super zufrieden in Schule, ne? Weil ja, die sind resilient, die sind ehrgeizig, die können doch in Schule so ihren Weg gehen 40 Jahre lang. Und das sieht man ja auch. Das sind oft so Menschen, die gehen dann in Fachleitungen oder Schulleitungen. Sind auch oft Menschen, wie ich so aus meinem total subjektiven Erleben interpretieren würde, sind oft Mindler, Mathe, Physik, ne? Aber vielleicht auch so Sport, Erdkunde. Ich hau jetzt alle Klischees raus. Also nicht diese verkopften, vergrämten Geisteswissenschaftler, zu denen ich mich auch zähle. Genau, also das sind dann eher vielleicht nicht die Gesundheitstypen. Aber ja, Fächerkombination und auch Schulform wurde in dieser Studie übrigens nicht erfasst. Das wäre aber vielleicht auch nochmal eine interessante Dimension. Okay. Zurück zur Frage, sind solche Personen denn in einem beruflichen Veränderungscoaching für Lehrkräfte anzutreffen? Ja, tatsächlich. Aus welchen Gründen denn? Beruflicher Ehrgeiz und Weiterentwicklung. Also es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt unbedingt Karriere machen will. Bei manchen könnte das so sein, aber es geht vor allen Dingen um das Thema Weiterentwicklung. Also man leidet jetzt gar nicht groß im Lehrberuf, aber man denkt, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein für mich. Also man möchte einfach die nächsten Ziele anstreben und man sieht, innerhalb des Lehrberufs sind die ziemlich gedeckelt. Und das sind dann so Typen, die relativ schnell bei uns zum Beispiel in das Programm Querausstieg schaffen gehen. Da geht es dann relativ schnell um Berufsalternativen und Bewerbungsstrategien und gar nicht so um diesen riesigen, nervenzerfetzenden Limbo. Soll ich gehen oder nicht? Und woher nehme ich die Kraft? Und so, das ist für diese Personen viel weniger das Thema, sondern da geht es relativ schnell pragmatisch an die Lösungen, also an wirklich ganz handfeste Berufsalternativen, Wege dahin und dann Bewerbungsstrategien. Oder diese Personen sind bei uns auch oft im Businessbereich anzutreffen. Die wollen vielleicht gar nicht raus aus dem Lehrberuf, aber wollen sich ein weiteres Weiterentwicklungsfeld auftun und sich darin etablieren. Ja, und haben da einfach Bock drauf, ne? Und diese Menschen sehen wir also durchaus auch im Coaching. Und auch diese Menschen lösen sich aus dem Lehrberuf, obwohl ihr Leidensdruck eigentlich gar nicht so groß ist. Finde ich eine super spannende Erkenntnis. Das zweite Muster, Musterschonung. Was sind das für Menschen? Also Musterschonung, das sind Menschen, die, ja, hast du vielleicht auch vor Augen, wer das im Kollegium sein könnte. Das sind die, die immer als Letzte kommen und als Erste gehen, die auf Lehrerkonferenzen manchmal auch nicht da sind, unter irgendeinem Vorwand. Ja, die sich nicht so wirklich reinhängen, die nie freiwillig für irgendwas die Hand heben. Die haben aber auch keinen großen beruflichen Ehrgeiz, irgendwo hinzukommen. Verausgabungsbereitschaft ist ziemlich gering. Perfektionismus ist auch nicht so wahnsinnig. Ja, und die können sich unglaublich gut distanzieren. Im Gegensatz zum Beispiel vom Risikomuster A, das ich gar nicht distanzieren kann. Super schlecht sind die Leute mit dem Schonungsmuster da extrem gut drin. Es geht denen echt ziemlich am Hintern vorbei, ob sich da irgendein Elternteil beschwert hat oder, ja, was sollen die mir denn? Ich bin doch verbeamtet, ne? Gleichzeitig haben die so eine mittlere Resignationstendenz bei Misserfolg. Ja, Problembewältigung ist auch so Mittel. Irgendwie ist alles so Mittel. Innere Ausgeglichenheit ist auch so Mittel. Also es ist ziemlich medioker. Was eben auffällt, ist, dass diese Personen der Arbeit eine geringe Bedeutsamkeit beimessen, geringen Ehrgeiz haben und sich tierisch gut distanzieren können. Und da kannst du dir sicherlich vorstellen, dass diese Personen definitiv nicht in unser berufliches Veränderungscoaching gehen. Denn warum sollten die sich verändern wollen? Wollen die nicht? Die haben im Lehrberuf und insbesondere in der Verbeamtung das perfekte Nest gefunden für genau dieses Mindset. Die müssen keinen Ehrgeiz haben, die müssen sich nicht verausgaben. Vielleicht werden die auch zu solchen sogenannten Wanderpokalen. Die werden dann von Schule zu Schule irgendwann mal weitergereicht. Keiner wird sie los. Ja. Sowas hat man doch gerne im Kollegium. Das sind dann auch die im Übrigen, die den Ruf unseres Berufsstandes so negativ beeinflussen, weil die oft eben so als anekdotische Evidenz herhalten. Also mein Nachbar, der steht immer schon um 13.30 Uhr im Schrebergarten. Der ist immer der Erste, der sich schon am Freitag nach Ferienbeginn direkt das Kanu aufs Autodach schnallt und abfährt an Gardasee. So, ne? Das ist ja die öffentliche Wahrnehmung. Die wird tatsächlich durch dieses Muster S leider sehr negativ dominiert. So, das sind nicht die Leute, die bei uns im Veränderungscoaching sind, weil die haben einfach schlichtweg keine Ambitionen. Kann ich ziemlich deutlich sagen. Wie viel Prozent entsprechen denn diesem Typen Schonung? 23%. Richtig viele. Und im Übrigen, ich habe dir ja gerade schon gesagt, es gab 2006 die Erstveröffentlichung und dann 2016 nochmal so ein Update. Da sind das deutlich mehr geworden. Also zwischen 2006 und 2016 sind viele Lehrkräfte in dieses Schonungsmuster übergegangen. Da ist das von 23%, ich glaube, auf 30% nochmal angewachsen. Wie ist denn da die Geschlechterverteilung? Auch spannend. Da sind nämlich die Männer im deutlichen Überhang. Also es wären so ungefähr 20% weiblich und 29% männlich. Also fast ein Drittel aller Männer im Lehrberuf hat diese Scheiß-Egal-Haltung. Das ist ja auch eine spannende Beobachtung. Und auch in deinem eigenen Kollegium hast du das vielleicht vor Augen. Ich definitiv. Ich könnte da ein paar Namen nennen. Jetzt kommen wir zum Muster A wie Anstrengung. Und das ist eben besonders spannend, denn das ist nicht nur besonders häufig, sondern das ist eben auch ein Risikomuster. Und ich habe dir gerade schon gesagt, also ich hätte damals oder habe damals als Lehrkraft definitiv diesem Risikomuster A entsprochen. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, das sind 30% aller Lehrkräfte und bei Frauen deutlich mehr ausgeprägt, nämlich 35% aller Frauen im Lehrberuf haben dieses Anstrengungsmuster, während nur 24,5% aller Männer dieses Anstrengungsmuster haben. So, und das ist eben ein Risikomuster. Und wenn man sich fragt, warum landen so viele Lehrkräfte im Burnout? Ja, dann sind das natürlich diese Strukturen, diese Mangelstrukturen, die dazu beitragen. Aber auch, und da darf man nicht die Augen vor verschließen, auch der Fakt, dass so viele Menschen mit diesem Risikomuster den Lehrberuf ergreifen. Die bringen dieses Muster schon mit, dieses nicht hilfreiche Selbstregulationsmuster. Und ich hatte in der Vergangenheit eine Folge zum Thema Helfersyndrom im Lehrberuf. Da gab es schon die Frage nach Korrelation, Kausalität. Wer geht mit welchem Muster eigentlich in den Lehrberuf? Ja, und da müsste man jetzt andere Studien zu konsultieren. Warum ist das so, dass Menschen mit diesen negativen Bewältigungsmustern in pädagogische und helfende Berufe gehen? Da darfst du gerne nochmal in den Folgen zurückskippen und die Folge zum Helfersyndrom dir anhören. Wie sind denn jetzt diese Faktoren ausgeprägt beim Risikomuster A? Also, vielleicht kannst du es dir schon denken. Die Identifikation mit der Arbeit ist enorm hoch. Das heißt, diese ganzen Engagementfaktoren, die sind hoch. Bedeutsamkeit der Arbeit ist hoch. Verausgabungsbereitschaft ist enorm hoch. Beruflicher Ehrgeiz, ja, auf jeden Fall oberes Mittelfeld. Muss ja jetzt nicht die Mega-Beförderung sein, aber schon auch irgendwie Ehrgeiz. Perfektionsstreben ist auch hoch. Und was ist besonders auffällig? Ich habe es gerade schon mal vorweggenommen. Die Distanzierungsfähigkeit gleichzeitig ist enorm niedrig. Bei fast keiner anderen Gruppe ist die Distanzierungsfähigkeit so niedrig. Also eigentlich bei keiner anderen, außer dem Risikomuster B wie Burnout, da kommen wir gleich noch zu. Also wahnsinnig hohe Identifikation, wahnsinnig hohes Engagement bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Distanzierungsfähigkeit. Und der Rest spielt sich dann auch wieder so ein bisschen im Mittelfeld ab, also Resignationstendenz, Problembewältigung, eher Mittelfeld, innere Ruhe und Ausgeglichenheit ist auch eher niedrig. Also es kombiniert sich schlechte Distanzierungsfähigkeit mit wenig Ausgeglichenheit, aber sehr hohem Engagement. Ja, und das war ich. Genau. Gleichzeitig dann auch so mittlere Faktoren wie Lebenszufriedenheit, soziales Umfeld, Erfolgserleben im Beruf, das alles so mittel. Und dieses Muster ist eindeutig risikogefährdet. Das kannst du dir ja vorstellen, ne? Da ist man gefährdet in gesundheitliche Folgen reinzurennen, bis hin zu Burnout, bis eben hin zu Switch in dieses andere Risikomuster und andere Folgeerkrankungen, ja, körperliche Folgeerkrankungen, chronische Stresserkrankungen und so weiter. Und das sind, wie gesagt, ein Drittel aller Lehrkräfte, wenn man zwischen Männlein und Weiblein differenziert, dann sogar noch viel dramatischer, 35% aller Frauen. Das ist echt krass. Und diese Lehrkräfte, die sehen wir natürlich sehr gehäuft bei uns im Coaching. Das sind Personen, die bemessen Arbeit einen hohen Stellenwert bei und haben gleichzeitig ein unglaublich geringes qualitatives Erleben im Lehrberuf. Ein besonderes Schlüsselwort da ist immer die Wertschätzung. Also ich reiß mir hier den Hintern auf und keiner schätzt mich dafür. Deswegen ist dieses Risikomuster A auch verknüpft mit dem Schlüsselwort Gratifikationskrise in dieser Studie. Was heißt das? Gratifikation, Gratifikationskrise. Ja, das heißt genau das, dass das subjektive Empfinden ist, mein Aufwand, die Anforderungen, all das, was ich hier aufbringe zur täglichen Erledigung dieses Berufs, das wird gar nicht angemessen belohnt, gratifiziert durch Anerkennung, durch Wertschätzung, durch entsprechend gestaltete positive Arbeitsbedingungen. Ja, und Genau das Thema ist natürlich unter Lehrkräften super verbreitet. Diese mangelnde Wertschätzung. Dem würden aber gar nicht unbedingt alle Lehrkräfte zustimmen, aus anderen Mustern, dass es diese mangelnde Wertschätzung nicht gibt, weil sie sich vielleicht auch aufgrund besserer Distanzierungsfähigkeit den Hintern einfach nicht so aufreißen. Zum Beispiel dieses Gesundheitsmuster G, die setzen sich zwar im oberen Mittelfeld intensiv ein für ihre Arbeit, aber bei weitem nicht so wie Risikomuster A. Und darum ist dieser Gap da zwischen dem Empfinden, das wird ja hier gar nicht gesehen und gar nicht belohnt, wie ich hier täglich über meine Kräfte hinausgehe. Ja, denn Gesundheitsmuster gehen nicht so über ihre Kräfte hinaus, weil sie sich ja gleichzeitig distanzieren können. Die können besser Nein sagen, sozusagen. Okay, also das Thema Gratifikation ist da sehr ausgeprägt. Und da ist dann, wenn dieses Muster über viele Jahre so mit sich rumgetragen wurde, ist dann der Frust mit Schule auch oft so hoch, dass dann die Bereitschaft entsteht, sich auch nach anderen Berufsfeldern umzuschauen, die zum einen dem Faktor Bedeutsamkeit gerecht werden. Also da ist immer noch das Bestreben nach hohen Sinndeckung, also das soll sinnhafte Arbeit sein. Das ist für mich wichtig, was Arbeit in meinem Leben tut, was Arbeit für meine Werte tut. Ich bin auch bereit, mich dafür einzusetzen. Ich bin nicht arbeitsscheu und so. Gleichzeitig müsste das ein Arbeitsumfeld sein, aus dem nicht die Notwendigkeit entsteht, mich ständig so hart zu distanzieren, weil es so auf Mangel gebaut ist, weil es emotional so anstrengend ist. Und es gibt ja Berufsfelder, da ist diese Mangelwirtschaft nicht so ausgeprägt. Und da arbeitest du nicht ständig mit dem Feuerlöscher und mit super emotionalen Themen und Leuten und Elternhäusern und so. Es gibt einfach Themen, die sind aufgrund ihrer sachlichen Einbettung, ja, haben die nicht so den Bedarf, sich ständig davon zu distanzieren. So wie soziale Berufe, so wie Helferberufe und Kontaktberufe, ne? Genau, und da gibt es auch eine relativ gute Prognose für diese Personen, dass sie in Berufe kommen, in denen sie genau das bekommen, also viel Sinnstiftung, gleichzeitig nicht mehr diese emotionale Verschleißmühle, was aber natürlich trotzdem heißt, dass man an sich weiter arbeiten darf, um positivere Coping-Strategien zu entwickeln und auch am Thema Selbstfürsorge, Achtsamkeit gleichzeitig immer noch weiter zu arbeiten, um einen besseren Umgang mit sich und mit Belastung zu finden. Aber das kann es nicht nur sein, wenn jetzt im Lehrberuf gesagt wird, ja, gebt ihnen Yogakurse. Das bringt eben nichts. Und die Potsdamer Lehrerstudie zeigt das auch ganz, ganz eindeutig. Okay, also wir sehen viel Muster G bei uns im Coaching und auch viel Muster A. Da würde ich sagen, das sind die meisten Personen bei uns im Coaching. Und die haben auch wirklich eine gute Prognose, weil die sind leistungsbereit, reflektiert und arbeiten an sich auch oft schon seit vielen Jahren. Und da geht es dann schlichtweg darum, in ein Umfeld zu kommen, was weniger Verschleiß bietet, sozusagen. Okay, dann haben wir noch ein letztes Muster und das ist Risikomuster B wie Burnout. Auch das sind erschreckende 30% aller Lehrkräfte. Davon 31% weiblich und 26% männlich. Also du siehst, so ganz haut das nicht hin mit diesen Mittelwerten bei der Studie. Es hängt aber mit der Geschlechterverteilung der Probanden zusammen, ne? Auch da mehr Frauen als Männer in diesem Burnout-Muster. Was kennzeichnet denn dieses Risikomuster B, Burnout? Ist so ein bisschen ähnlich zum Start wie das Muster Schonung, nämlich eher geringere Bedeutsamkeit der Arbeit, eher geringerer beruflicher Ehrgeiz. Aber im Unterschied zum Muster Schonung ist die Verausgabungsbereitschaft schon deutlich höher, liegt so im Mittelfeld. Also ich bin schon bereit, auch irgendwie mich reinzuhängen. Also ich bin schon auch irgendwie bereit, hier Aufwand zu betreiben. Perfektionsstreben ist auch etwas höher als bei den Schonungstypen. Was aber nicht so ausgeprägt ist wie beim Typ Schonung, ist die Distanzierungsfähigkeit. Da sind wir dann schon eher wieder beim Muster A. wie Anstrengung. Also Distanzierungsfähigkeit ist nicht so gut ausgeprägt. Das ist auch schon mal einer der Hauptpunkte, wo sich Muster B von Muster S unterscheidet. Muster S hat einfach die Leck-mich-am-Arsch-Pille eingeschmissen, während Muster B das nicht so richtig kann. Gleichzeitig hat Muster B eine höhere Resignationstendenz bei Misserfolg, lässt sich also schnell ins Boxhorn jagen und hat sehr schlecht ausgeprägte Problembewältigungsstrategien, die schlechtesten von allen Typen. Also Muster B schneidet am schlechtesten ab bei Lebenszufriedenheit, Erfolgserleben im Beruf, Problembewältigung, aber auch innere Ruhe, Ausgeglichenheit. Und das unterscheidet Muster B von allen anderen Typen, dass dieser emotionale Faktor zusätzlich zur mangelnden Widerstandskraft noch dazukommt. Also ich habe einfach sowieso eine sehr geringe Lebenszufriedenheit, bin down, habe keine Erfolgserlebnisse. Ja, und das ist wirklich ein Muster, da könnte man sagen, da ist Burnout vorprogrammiert. Wenn man mit einem solchen wenig hilfreichen Selbstregulationsmuster dann auch noch in berufliche Strukturen geht, die einem ja genau das permanent abverlangen, weil es ein solches Mangelsystem ist. Das heißt aber nicht, dass eben nur Typ Burnout dann ein erhöhtes Risiko für den Burnout hat, sondern auch Risikomuster A, die Anstrengungstypen. Ne? Ja, finden wir Typ B bei uns im Coaching? Ganz selten. Denn, das muss man ganz deutlich sagen, mit Typ B ist es unglaublich schwierig, im Coaching Ergebnisse zu erarbeiten. Und wir haben, ja, vielleicht hast du dich ja mal bei uns schon für ein Erstgespräch eingetragen, dann weißt du das. Wir haben ja ein zweistufiges Erstgespräch-Prozedere sozusagen. Es gibt erst ein kurzes Erstgespräch von einer Viertelstunde am Telefon. Da guckt man überhaupt erstmal, was suchst du denn grundsätzlich und sind wir grundsätzlich die richtige Adresse dafür oder müsstest du ganz woanders hin? Zum Beispiel suchst du jetzt eine ausschließliche Rechtsberatung oder eigentlich suchst du therapeutische Hilfe oder so. Ne? Da sieht man im Grunde im Erstgespräch schon, oh, wir sind gar nicht die Richtigen. Und wenn man aber feststellt, ja, das, was du erreichen möchtest, die Problemstellungen, mit denen du dich beschäftigst, die du für dich lösen möchtest, das ist all das, worin wir dir weiterhelfen können, dann geht es erst in ein Zweitgespräch. Das ist dann in der Regel per Videocall und dann nimmt man sich eine Stunde Zeit. Da gehst du auch einigermaßen detailliert ein auf deine Historie, auf deine Problemstellung und das, was du erreichen möchtest. Und da zeigt sich dann im Rahmen dieser Gespräche oft auch schon, ob überhaupt die Gesundheitsbasis dafür da ist, dass wir zusammenarbeiten können und dürfen. Denn manche Personen stecken einfach tief in einem Akut-Burnout und da müssen wir eine Zusammenarbeit ablehnen. Wir haben da mittlerweile Handouts entwickelt, um diesen Personen was an die Hand zu geben, damit sie sich Hilfe suchen können. Ich bin ja durch meine Coaching-Ausbildung gut vernetzt unter Psychotherapeuten, aber auch Psychiatern und ich habe das gemeinsam mit einer Psychiaterin entwickelt, dieses Handout, um eben deutlich zu machen, in welchen Fällen darf man eigentlich coachen, in welchen Fällen nicht, wer ist der richtige Ansprechpartner für dich, in welchem Fall. Und das bekommen bei uns Personen mit an die Hand, wo sich schon im Erstgespräch oder im Zweitgespräch zeigt, eine Zusammenarbeit wäre zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kontraindiziert, weil sie dich möglicherweise noch tiefer in die Depression, in ein Ohnmachtserleben oder Sonstiges stürzt. Das heißt nicht, dass man nicht zukünftig zusammenarbeiten könnte, aber da ist klar, du brauchst erstmal Hilfe von anderer Stelle, nämlich von medizinisch-therapeutischem Fachpersonal. Und manchmal ist es dann auch so, dass vielleicht 2 Jahre später solch eine Person mit uns wieder Kontakt aufnimmt und dass es dann genau der richtige Zeitpunkt ist, um zusammenzuarbeiten. Und da ist es uns unheimlich wichtig, seriös umzugehen mit diesen Personen, die hilfesuchend sind, die auch oft nach dem letzten Strohhalm greifen, um Hilfe zu bekommen, aber oft auch den Weg zum Therapeuten noch gescheut haben. Und da müssen wir einfach auch transparent sein. Das heißt, Personen mit dem Risikomuster B haben wir, wenn, dann ganz selten unter unseren Kundinnen und Kunden, weil es sich manchmal auch erst im Laufe der Zusammenarbeit entpuppt, wie tief eine Person wirklich in der Krise festhängt. Und da muss man dann gemeinsam nach Lösungen suchen, dass diese Zusammenarbeit dann so unter Umständen nicht weitergeführt werden kann oder pausiert werden muss oder so weiter. Das heißt, Fazit, wir arbeiten besonders viel mit dem Muster G wie Gesundheit und mit dem Muster A wie Anstrengung. Und beide diese Muster haben eigentlich gute Prognosen. Also nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich, je nachdem, wie tief eine Person mit Risikomuster A schon in bestimmten Krankheitsdynamiken hängt. Das muss man ehrlicherweise sagen, denn ja, es ist ein Risikomuster und es gibt eine Korrelation mit Burnout und manche sind auch in einem Zustand nach Burnout, sind also wieder auf dem Weg der Besserung und so. Da kann man auch gut miteinander arbeiten, wenn das mit therapeutischem Fachpersonal abgeklärt ist. Ja, aber man muss eben stabil genug sein, dann doch resilient und leistungsfähig genug sein, um beruflich das Ruder rumzureißen. Und dann hat man auch eine ganz gute Prognose. Okay. Abschließend habe ich noch ein kleines Rechenbeispiel für dich. Ich möchte dir nämlich einmal vorrechnen, wie sich diese Typen tatsächlich auf ein Kollegium verteilen, weil es für mich schon wirklich schockierend ist, diese Prozentzahlen zu lesen, die sich im Laufe der Zeit auch nicht verbessern, sondern eher zwischen den negativen Bewältigungsmustern fluktuieren. Aber eine Positivprognose gibt es da kaum im Rahmen von 10 Jahren zwischen 2006 und 2016. Und ich würde jetzt einfach mal vermuten, auch zum jetzigen Zeitpunkt ist da nicht unbedingt eine Positivtendenz erkennbar, wenn man das jetzt nochmal updaten würde. Und ich habe ein kleines Rechenbeispiel nochmal zur Veranschaulichung gemacht, um klarzumachen, wie krass diese Zahlen sind. Und ich finde, bei der ganzen Debatte um Schulentwicklung, Schulsystem, Finanzierung und so fällt diese Studie und die Erkenntnisse daraus dann doch viel zu sehr unter den Tisch. Denn letztlich ist das Fazit dieser Studie, dass man Studierende schon ganz zum Beginn zur Aufnahme des Studiums Eignungs überprüfen muss, weil diese Typen dann doch eine relativ hohe Beständigkeit haben. Und es ist, wie ich es auch am Eingangs über mich selbst gesagt habe, es ist für viele Leute mit Ansage, dass sie im Lehrberuf in den Burnout rennen oder in eine Frustration oder eben Bedingungen für sich schaffen, aus denen sie dann auch wieder aussteigen wollen. Von daher ist das auch eigentlich mein Postulat, dass man sehr genau Eignung überprüfen müsste, bevor sich jemand überhaupt nur einschreiben kann in den Lehrberuf. Und da gibt es auch schon einige Universitäten, die das vorleben mit so Assessment-Centern, ne? Aber die Verbindlichkeit ist dann immer noch nicht gegeben. Und das Drama ist ja, dass man sich zum Zeitpunkt des akuten Lehrermangels aktuell gar nicht erlauben kann und will, jemanden abzuweisen. Also wir müssen ja uns über jeden freuen, der sich für den Lehrberuf einschreibt. Und vor dem Hintergrund dieser Studie muss es doch klar sein, wenn sich 100 Studierende heutzutage für das Lehramt einschreiben, dann sind davon doch mindestens schon mal 30% Typ Burnout, 23% Typ Schonung, 30% Typ Anstrengung und nur 17% Typ Gesundheit. Mindestens schon mal. Wer weiß, vielleicht hat sich das heutzutage sogar noch verschlechtert. Und wir müssten doch viel mehr Wert darauf legen, Studierende offen und wertschätzend auch wegzuberaten aus dem Lehrberuf und nicht alle reinzuberaten. Das Gegenteil ist ja der Fall. Und das ist eine Tendenz, die stimmt mich so traurig. Ja, und wir können es uns einfach nicht leisten, Menschen Transparenz über die Ansprüche dieses Berufsfeldes zu gewähren, damit sie sich auch mündig und bewusst dagegen entscheiden können, früh genug die Beine in die Hand nehmen, weil das für sie im Grunde mit Ansage eine Burnout-Mühle ist. Das können wir uns aktuell nicht leisten, so viel Transparenz gewähren zu lassen. Das ist echt tragisch. So, und jetzt kommt mein Rechenbeispiel. Wir nehmen jetzt mal ein x-beliebiges Kollegium von 100 Personen in Deutschland. So große Kollegien gibt es ja durchaus an Gymnasien. Auch bei meinem Gymnasium waren das so um die 100 oder bei Berufskollegs oder ne, bei größeren Schulen. Da muss man jetzt einmal schauen, was ist denn die männlich-weiblich-Verteilung im Lehrberuf überhaupt? Laut Statistischem Bundesland gehen wir deutschlandweit in Richtung 70% Frauen im Lehrberuf und 30% Männer. Das ist schulformabhängig natürlich, aber selbst am Gymnasium, das war eigentlich immer die männerstärkste Schulform, auch da sind mittlerweile schon Frauen weit über 50%. Und ich meine, an Grundschulen, das wissen wir alle, da sind Frauen in Richtung 90% vertreten. So, und im Schulmittel ist der Lehrberuf zu 70% weiblich in Deutschland. Wenn wir jetzt also mal so ein Durchschnittskollegium hätten von 100 Personen, dann wären daraus 70% weiblich. Und wenn wir jetzt noch die Typen anschauen, diese Gesundheitstypen, und da noch berücksichtigen, wie ist die männlich-weiblich-Verteilung? Da muss man ja sagen, manche Problematiken sind bei Frauen offensichtlich stärker ausgeprägt und sind dann eben in diesem Kollegium, das ja zu 70% aus Frauen besteht, auch nochmal stärker ausgeprägt dadurch. Dann habe ich das kleine Rechenbeispiel für dich. Wie sind denn dann die Typen tatsächlich verteilt in diesem Kollegium von 100 Leuten? So, da kämen wir auf Gesundheitstyp 10 weiblich, 7 männlich. Insgesamt 17 von 100 Personen Gesundheitstyp. Schonungstyp 14 weiblich, 9 männlich. Insgesamt 23 Menschen Schonungstyp in diesem Kollegium. Anstrengungstyp 25 weiblich, 7 männlich in diesem Kollegium. Burnout-Typ 22 weiblich, 8 männlich in diesem Kollegium. Und vollkommen klar ist, man kann hier keinem Individuum vorwerfen, welcher Typ er ist oder sie und warum er mit diesem Typ jetzt ausgerechnet ins Lehramt gegangen ist und was das mit dem Lehrberuf und mit der Schullandschaft insgesamt macht. Die Schuld oder die Verantwortung für dieses desolate Bild trägt ja nicht das Individuum. Das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Du, der du hier zuhörst oder die du hier zuhörst und dich jetzt irgendeinem Typen zugeordnet hast, trägst nicht die Schuld daran, dass der Lehrberuf so dermaßen vor die Wand gefahren wurde und dass es ein so desolates Bild in deutschen Lehrerzimmern abgibt. Ja, die Verantwortung liegt in jahrzehntelanger, verrockter Hochschulpolitik, Bildungspolitik, gesellschaftlichen Entwicklungen. Es ist einfach super komplex. Und leider ist es aber so, dass das Individuum damit konfrontiert ist, die Suppe auszulöffeln. Und wenn du hier als Hörerin, als Hörer diesem Podcast folgst, dann bist du eben oft in dieser Situation, wo du dich so fühlst, dass du als Individuum eine Suppe auslöffelst, die eigentlich strukturell verrockt wurde. Ja, und das ist bei den allermeisten Aussteigerinnen und Aussteigern so. Das ist eine individuelle Bewältigungsstrategie für ein strukturelles, sehr komplexes Problem. Und gleichzeitig möchte ich dir positiv abschließend mit auf den Weg geben, die Prognose, dich aus dieser Situation zum Positiven hin beruflich zu verändern, die ist ziemlich gut. Insbesondere natürlich für Typ G Gesundheit, aber auch für den Typ A wie Anstrengung. Denn diese Menschen bringen die notwendige Leistungsbereitschaft mit und da geht es einfach darum, zum einen weiter an sich selbst zu arbeiten, an seiner Distanzierungsfähigkeit, am Nein sagen, aber zum anderen auch in ein berufliches Setting zu kommen, das einem gar nicht abverlangt, dass man sich ständig so distanzieren muss, um irgendwie sane und gesund zu bleiben. Ich gehe davon aus, der Typ S wie Schonung, der hört diesem Podcast gar nicht zu und hat ja auch kaum Veränderungsbedarf oder keinen Veränderungsbedarf. Darum müssen wir da auch nicht über Prognosen reden. Wenn du zugehört hast und du verortest dich dem Muster Burnout, dann kann ich dir nur ans Herz legen, dir professionelle Hilfe an die Seite zu stellen durch therapeutisches und medizinisches Fachpersonal. Und auch dann ist mittelfristig deine Chance, dich beruflich zum Besseren zu verändern, gegeben. Aber das Problem besteht natürlich oft schon seit langem. Das sind Muster, die wurden oftmals auch schon mit reingebracht in den Lehrberuf. Das heißt, das lässt sich nicht von heute auf morgen lösen, ne? Wenn du mir bis hierhin gefolgt bist und du hast dich verortet durch diese Folge als Typ G, als Typ A und bist der Meinung, ja, ich würde sehr gerne daran arbeiten, beruflich das Ganze nochmal unter die Lupe zu nehmen, nochmal eine Entscheidung herbeizuführen und gegebenenfalls dann auch eine Veränderung einzuleiten, dann bist du herzlich eingeladen, dich zu einem Erstgespräch bei uns einzutragen. Ich habe im Laufe der Folge auch schon erklärt, wie es funktioniert. Du hast ein Erstgespräch und gesetzt dem Fall, dass das irgendwie passt, hast du auch noch ein Zweitgespräch und kannst dann entscheiden. Den Link zum kostenfreien Erstgespräch findest du wie immer in den Shownotes und auch an diversen Stellen auf unserer Homepage isabelprobst.de und vielleicht sprechen wir oder ein Mitglied unseres Teams dann schon bald mit dir, sodass du 2024 zu dem Jahr machen kannst, in dem sich beruflich vieles, vieles, vieles zum Besseren verändert. Bis zum nächsten Mal.